This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Ein dreifacher Familienvater, der sein Wirken vollends der Kampfkunst verschrieben hat, Martial Artist, Schweizer, Europa- und Weltmeister und noch vieles mehr. Herzlich willkommen in meinem Dojo, Flo im Podcast, unsere Vision, deine Inspiration, mit dem Peter, der Kraken Mettler. Mein Name ist Raphael Fessler, Therapeut und Coach, und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Peter, wie geht es dir heute?
Wunderbar geht es mir. Schönen Tag, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, ich muss sagen, vor allem, wenn ich deine Person natürlich mich noch ein bisschen mehr informiert, als ich vorher schon gewusst habe. Und bin sicher, es wird ein sehr inspirierendes Gespräch. Heute anfange ich aber mit zwei Zahlen, obwohl ich kein Zahlenliebhaber bin. 156.471 ist eine Zahl und die andere ist 7,2. Wofür stehen die Zahlen? Kannst du dir etwas vorstellen darunter?
Ich nehme an, die erste Zahl ist die Anzahl meiner TikTok-Abonnenten momentan. Und ich glaube, 7,2 Millionen Likes habe ich insgesamt auf TikTok.
Voilà. Ich finde es sehr, sehr inspirierend auch, dass man auf diesen Kanälen, zu denen können wir noch sicher noch so viele Leute kann erreichen und abholen und durch dein Wirken, durch deine Kunst wirklich etwas kannst weitergeben und ihnen helfen und sie begleiten und eben inspirieren. Sprichwort auch von diesem Podcast. Eine zweite Zahl nimmt mich persönlich wunder, wie viele Titel, das heisst für mich Gold, hast du gewonnen bisher?
Das ist eine gute Frage, das weiss ich nicht einmal genau selber. Ich habe über 2000 Siege geholt insgesamt in Wettkämpfen. Und ich würde sagen, so überschlagsmässig muss es bedeuten, um die 300 bis 400 Turniersiege.
Wow, sehr eindrücklich. Ich habe auch ein paar goldige Medaillen im Pokal daheim, so viel sind es nicht. Und ich weiss darum, was es auch bedeutet und vor allem, was investiert worden ist, was man investieren muss, um nur einmal überhaupt können Gold anzuhängen. Also Chapeau.
Schön.
Ich glaube, ich weiss jetzt auch, warum dein Vorname Peter heisst. Weißt du, was er bedeutet?
Natürlich weiss ich das.
Okay.
Ich liebe die Geschichte von meinem Namen. Weil der Jesus hat ja den Simon berufen als Nachfolger und ihm später gesagt, sein Name solle Kephas sein ursprünglich. Mhm. Also der Fels. Und er will seine Kirche darauf erbauen.
Okay.
Was dann im Lateinischen zu Petrus geworden ist.
Ja, der Fels oder der Stein, genau. Mhm. Aus dem Altgriechischen. Mhm. Deine Gegner auf der Matte, die bestätigen das sicher, der übernommen. Oder übernommen, schon fast die Bedeutung von dem Namen passt sehr gut zu dem, was du auch machst.
Dankeschön.
Inwiefern kannst du das sonst noch mit dem Namen und dieser Bedeutung, wie zeigt sich das sonst noch in deinem Leben?
Ich glaube sehr fest daran, dass Nomen zu einem gewissen Maß auch Omen ist. Der Name, den ein Mensch hat, denke ich, formt auch ein bisschen seinen Charakter. Und für mich die Verbindung, mein Vater heisst auch Peter zum Beispiel, das schon macht grosse Fußstapfen und noch viel mehr natürlich zum Apostelfürst, zum Petrus selber. Es hat mich doch recht geprägt, auch sehr einen althergebrachten Namen zu haben. Nicht so einen modernen, sondern sehr einen alten Namen. Ich denke, das viel mehr. Und dann darauf aufbauend das Selbstbild, wenn man weiss, was der Name bedeutet und man auch selber möchte, vielleicht dem gerecht werden und ein bisschen zu einem Fels werden, etwas, das auch für Stärke kann stehen und Stabilität.
Ja, genau, Festigkeit, Zuverlässigkeit, aber auch Solidarität symbolisiert. Der Name Peter, der Name der Kraken, wie hast du den verdient? Dein Übername im Kampf oder dein Kampfname, kann man das so sagen?
Ich denke vor allem durch meine sehr grosse Beweglichkeit, die ich früher noch viel ausgeprägter genutzt habe. Mhm. Ich habe sehr früh angefangen mit Erwachsenen trainieren, mit 11 rum. Und dann hast du nicht viel mehr als einfach probieren, die beweglichen Arme und Beine irgendwo rundherum schlingen. Und ich denke dann das Gefühl, dass egal wohin man sich dreht und wendet, überall ist immer irgendwo ein Arm oder ein Bein, das hat dann zu dem Übernamen geführt.
Okay, spannend. Man sieht auf deinem Profil dich auch jemanden oben ohne. Also so typische, ich tue jetzt mal Anführungszeichen, Poserstellungen, Zelebrieren von deinen Muskeln, von deiner Stärke, von deinem austrainierten Körper. Wenn es jetzt jemanden gibt, oder die Leute, die das sehen und die finden so, hey, das ist irgendwie ein Macho, ein Poser, irgendwie ein arroganter Typ. Die Leute, die dich dann eher auf diese Seite schieben, auf die negative Seite. Was würde sonst jemand sagen, der jetzt findet, so, ah, Peter, das ist, mit ihm kann ich nicht so?
Ich denke, genau diese Sachen, das kann stören. Viele Leute stört sicher, dass ich sehr offen bin damit, was ich von mir selber und anderen halte. Mhm. Ich halte mich zwar für einen anständigen und höflichen Mensch, aber nicht einen, der unbedingt das Blatt vor das Maul nimmt.
Ja.
Und ich denke, das stört viele. Ich glaube, viele, die das nicht gefällt, die vermischen Selbstsicherheit mit Arroganz. Mhm. Und ich glaube, es ist häufig genau das Gegenteil voneinander. Und die wollen von einem Bescheidenheit sehen, aber eine ganz komische, aufgesetzte Bescheidenheit.
Ja.
Ich glaube, das stört die Leute am allermeisten.
Ja, man weiss ja, oder aus der Theorie vom Psychologische ist es ja immer das Thema in dir, das getriggert wird. Der Gegenüber löst es einfach aus. Aber wir dürfen eigentlich bei sich anschauen und sagen, hey, warum habe ich jetzt das Gefühl, er ist arrogant? Mhm. Was, welcher Anteil in mir ist vielleicht auch arrogant? Das ist ja noch spannend, wenn man sich ein bisschen von dieser Seite anschaut. Wenn man auch ein bisschen Schattenarbeit betreibt. Inwiefern kannst du etwas mit dem anfangen?
Ich verbinde das mit dem Carl Gustav Jung.
Genau.
Sehr jung. Ich denke auch, ich lasse mich darum auch auf das gar nicht ein. Mhm. Vor allem aus zwei Gründen. Weil der erste finde ich immer, du solltest dich so anschauen, wie eine liebende Mutter dich anschaut. Ich habe häufig eben gerade grosse oder starke Männer, die machen sich klein.
Mhm.
Oder auch körperlich, sie gehen in so eine Pose, und weil sie nicht als arrogant gesehen werden. Mhm. Ich sage ihnen immer, hey, das. Einer sieht dich nur als arrogant, der erstens sonst schon ein Problem gegen dich hat, oder ein Problem mit dich selber. Mhm. Wenn du vor deiner Mutter anstehst und du bist gross und stark, dann denkst du nur, wow, mein grosser, starker Bub.
Mhm.
Das macht doch Freude. Und ich finde immer, ich kann mich zweitens nicht an denen orientieren, wo selber das nicht passt, wo immer alles schlecht reden.
Mhm. Ja, sicher auch ein gesellschaftliches Thema oder auch kulturell bedingt. Mhm. Das Auftreten jetzt hier im Westen, in anderen Kulturen, du bist auch weit umgereist, wir kommen dann mal zu dem und später, findet das ja ganz anders statt. Man zeigt seinen Körper ja auch ganz auf eine andere Weise und kein Mensch sagt etwas dagegen. Im Gegenteil, man feiert das auch.
Mhm.
Wenn dich jetzt eine Freundin oder ein Freund feiert für etwas, was sind das für Eigenschaften?
Ich denke, viele vor allem auch das, die Ehrlichkeit. Ich hoffe auch für reflektierte Antworten, für reflektiertes Verhalten. Ich bin leider, hast du vorhin Zuverlässigkeit gesagt, ich bin nicht der Zuverlässigste. Ich schreibe nicht so zurück und gebe nicht so Antwort. Aber ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, dann bin ich rum. Ich bin einer, der kommt helfen halt beim Zügeln, wo alle sagen, sie kommen, aber niemand ist dann rum. Alle haben dann oft keine Zeit. Und ich denke, die schätzen hoffentlich vor allem das.
Gut, mit deinem Körper ging jetzt auch noch zügeln. Spass beiseite. Wenn ich Kämpfe schaue, wir kommen jetzt noch ein bisschen mehr zu deiner Person, tauchen ein bisschen weiter ein. Wenn ich Kämpfe anschaue, dann ist das natürlich Schwingen. in der Schweiz und Wrestling. Da bin ich irgendwo Ende 90 eingetaucht. NWO vs. WCW, das war so meine Zeit gewesen. Jetzt war gerade die Rücktritt vom Sting, eine absolute Koryphäe, die Icon. Und dort hat es mich gepackt, obwohl das natürlich ganz viel Show ist, aber nicht nur. Und mich hat vor allem die Storyline dahinter interessiert. Sonst habe ich, glaube ich, den Boxkampf gesehen, Mike Tyson gegen Evander Holyfield, wo wir mir so reingebissen haben. Das ist nicht etwas, was mich erinnere, Ende 90. Und sonst kann ich schwer mit ich sage, Gewalt zuschauen und einen Kampf. Habe ich Mühe damit. Gewalt ist mir irgendwie wie zu viel. Das könnte auch ein Schattenthema sein bei mir, oder? Wenn wir schon angesprochen haben. Wie bist du zu dem Kampf gekommen, Mann gegen Mann, und was fasziniert dich dabei? Ich
bin dazu gekommen, schon mega früh. Halt. Als ich betrüge war, hat mein Bruder auf japanisches Jiu-Jitsu machen. Das haben wir dann auch daheim so ein bisschen, mir die Sachen gezeigt, haben wir so ein bisschen miteinander üben und halt auch Wrestling eben. Damals war es natürlich noch echt gewesen, vollständig. Und ich bin so ein bisschen dazu gekommen und habe eine grosse Faszination gefunden. Und sehr schnell die Schlüsse gezogen. In den Filmen ist häufig der Held einer, der kämpfen kann. Es ist ein Bösewicht, der die soziale Norm von der Gewaltfreiheit überschreitet, sie bricht. Und keiner sonst kann dem Einhalt gebieten. Und dann tritt ein Held auf, der bereit ist, ebenfalls die Kraft einzusetzen. Und dann habe ich auch gesehen, viele von diesen Kämpfern, die haben so eine Komplettheit, so etwas Holistisches. Sie können kämpfen, aber sie sind auch gebildete, gescheite Leute. Sie sind stark und dennoch sind sie auch lieb. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dann mega früh einmal die Entscheidung getroffen. Ich kann mich mega bildlich daran erinnern. Ich war nämlich im Kindergarten gewesen und irgendwie ist es um Alter gegangen und Geburtstag. Und dann die Kinder so, ja, es geht so mega lang. Und ich so, aufs Mal, ich so, wie ein Schuppen von den Augen. Ich so, gerade am Tag vorher bin ich nur in der Kirche gewesen, das ist 2000 Jahre her, oder, wo Jesus war. Und Dinosaurier so 65 Millionen Jahre. Und jetzt kommen die mir und sagen so, hey, ich habe 80 Jahre, gell? Das ist so wenig. Und dann bist du weg. Dann habe ich mir gefunden, hey, ich kann so nicht Astronaut und Erfinder und alles Mögliche werden. Ich kann vielleicht etwas mega gut machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, so Kampfkunstmeister werden, ich glaube, da kann ich am meisten aus dem Leben rausholen. Da kann ich vielleicht Gutes machen, die Welt sehen, stark sein, gescheit werden, mega das verwirklichen und werden, was ich am liebsten will haben vom Leben.
Darf ich nicht vergessen, Familienvater, wenn man so will, ein Beruf auf jeden Fall. Heute ist gerade Weltfrauentag. Natürlich, wenn die Sendung dann rauskommt, sind wir ein paar Tage drüber, aber auch eine Berufung in sich. Ja, erzähl mir noch ein bisschen mehr über das Kämpfen, also wie du dort reingekommen bist, mit wie vielen Jahren, wie das losgegangen ist und wie geht die Abstufung, also wo fängt es da an? Oder wie kommst du dazu? Also du machst, wir kommen noch dazu, ich erzähle, oder kommen wir jetzt dazu, du hast jetzt gesagt, japanisch Jiu-Jitsu, gibt auch Brasilien.
Genau, ja.
Habe ich gelesen, ich habe sehr wenig Ahnung von dem Ganzen. Boxen, Judo, Kickboxen, Muay Thai, MMA, Mixed Martial Arts. Das sind so die Sachen, die ich gefunden auf deiner Homepage, wo du alle auch machst.
Ja.
Wo fängt das an? Fängt das zuerst mal irgendwie, also jetzt sind wir ja in der Schweiz, du bist hier in das reingekommen, fängt es mal mit dem Boxen an, dann geht das irgendwie ins Judo, oder wie funktioniert das?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Weißt du, wie du in die Kampfkünste hineinkommst? Fällt man da zuerst mal mit Boxen und dann sagt, jetzt kannst du das ein bisschen, jetzt geht es
weiter. Nein, ich denke, wenn jemand will Kampfkunst machen, dann sollte man sich zuerst informieren, welche Kampfkunst reizt einem, welche Ziele hat man, für was macht man Kampfkunst. Die meisten Menschen wollen Kampfkunst machen, um körperlich und mental fitter zu werden. Vielleicht auch, das ist der zweitwichtigste Grund, zum Lehren, sich können verteidigen. Häufig auch schwingt ein unterschwelliges Bedürfnis mit von der mentalen Verteidigung. Es ist ja weniger, es kommt einer aus dem Gebüsch raus, in der Schweiz zum Glück. Und es ist mehr einfach, hey, vielleicht drängen mich Menschen dazu, etwas zu machen und ich will die können anstehen und sagen, nein. Und das kann ich halt viel besser, wenn ich weiss, hey, notfalls kann ich auch mich wehren.
Physisch, ja.
Und ich denke, der wenigste wichtige Grund ist, Wettkämpfe können machen. So ist es also für die meisten Menschen, sie können irgendwo starten. Also, du kannst einfach in einen Boxverein gehen, lernen boxen. Du wirst fit werden, du wirst lernen, dich verteidigen. Du wirst einen Wettkampf machen, wenn du willst. Du kannst in einen Ringerverein gehen, du kannst in eine MMA-Schule gehen, in eine Jiu-Jitsu-Schule. Ich denke, die meisten Kampfkünste sind ein geeignetes Vehikel, um die Ziele zu erreichen.
Bei welcher Sportart hat es bei dir angefangen? Wenn man das, also sind ja verschiedene Sportarten schon in sich.
Ich habe japanische Jiu-Jitsu daheim gemacht. Ja. Der erste geordnete Unterricht war im Ringen. In der Ringerigenbrunnen habe ich dann gerungen. Und das hat mir am Anfang noch nicht so gefallen. Ich wollte lieber Kung-Fu machen. Und als ich dann so 9 rum war, konnte ich in der Schweiz jetzt eine Wing Chun Kung-Fu-Schule und dort gestartet. Und dann auch mit dem Brazilian Jiu-Jitsu. Und dort die Künste verlieren.
Ja.
Später habe ich mich dann eben mehr gebildet und informiert, was gibt es für Kampfkunstmöglichkeiten, was sind die am weitesten entwickelten, die komplettesten Kampfkünste, die ich am meisten kann, die komplette Kontrolle von Geist und Körper lernen, die mich interessiert. Weil ich habe immer gefunden, dass die meisten Kampfkünste grosse Lücken haben. Box ist eine schöne Kampfkunst, aber für meine Ziele, wenn ich ja gar nicht kicken kann oder einen Kick verteidigen, da fehlt etwas.
Mhm.
Ringen ist auch gut, aber wenn ich nicht schlagen und Schläge nicht verteidigen kann, da fehlt doch etwas. Und ich habe einfach gefunden, ich will die Kampfkunst lernen, die all das drin hat. Ich habe dann das MMA gefunden, wo schier alle Elemente drin hat. Ich finde das super cool. Und doch fehlt dort das bewusste Element von der Selbstverteidigung und das Element auch von der Selbstkontrolle und Charakterentwicklung. Es ist halt ein reiner Kampf.
Mhm.
Ja, und darum bin ich da immer noch mit verschiedenen Stilen das ein bisschen am Zusammenbasteln, sagen wir jetzt.
Gibt es noch Möglichkeiten, ist das noch möglich, selber einen Kampfform zu erfinden in dem Sinn?
Das ist natürlich ein erklärtes Ziel von mir.
Ja.
Ich denke, es ist auch vielleicht überraschend für viele Leute, dass die meisten Kampfkünste mir als sehr traditionell empfinden, vergleichsweise jung sind. Judo ist knapp über 100 Jahre.
Ja.
Die wichtigsten Karate-Stile sind auch so alt. Also Shotokan knapp 100,
ja.
Kyokushinkai vielleicht nur 70 Jahre. Also die Künste sind viel jünger, als man meint. Taekwondo auch ist in den 50er entwickelt worden. Also da ist sicher noch Raum für eine Kampfkunst, wo die von mir empfundenen drei primären Pfeiler von der Kampfkunst, die Selbstverteidigung, der Wettkampf und die Kontrolle von Geist und Körper, in einem wirklich verbindet.
Mhm. Selbstverteidigung ist, weil ich das vor allem als Inhalt, also Judo ist, glaube ich, sehr stark Selbstverteidigung.
Nein, also Judo ist vor allem, soll da sein für die Charakterentwicklung der Schüler.
Ja.
Der Kano Jigoro war Professor für Wirtschaft. Nicht will aus den vorherstehenden Kampfkünsten eine machen, die für Kinder geeignet ist und wo man kann sicher üben kann. Auch unter Rücksichtnahme auf die von den USA auferlegten Regeln nach dem Zweiten Weltkrieg und vorher nach der Meiji-Restauration, wo der Samurai-Status abgeschafft worden ist, dort hat man auch müssen auf das Rücksicht nehmen. Ich denke, es ist also vor allem persönliche Entwicklung und der Wettkampf im Judo soll ein Mittel sein zur persönlichen Entwicklung. Rein Selbstverteidigung, da ist sicher das herausragendste Krav Maga. Das ist eine israelische Kampfkunst, bedeutet einfach Nahkampf. Und ist einfach abgebrochen, oder? Ist die Antwort auf die Frage, wenn ich nur 2 Tage Zeit habe, um jemandem Kämpfen beibringen, was lehre ich der Mensch?
Okay.
Die Antwort ist Krav Maga dann.
Okay.
Nur das Einfachste.
Spannend. Haben dich auch Film inspiriert? Also, ich meine, wir sind ähnliche Jahrgang. Ich zähle jetzt nicht alle Filme auf, wo wir da aufgewachsen sind. Du hast vorhin schon das Wrestling angesprochen. Was hat dich da inspiriert? Oder hat dich der Film auch inspiriert dazu?
Ja, natürlich extrem. Also, Filme sind eine von der sicher grössten Inspirationsquellen für mich. Aber ich habe es vorher auch schon angesprochen. Man sieht die auch dort, oder? Der Held tritt auf und verteidigt Menschen. Ganz extrem natürlich Bruce Lee, der da einfach ein paar von den coolsten Filmen gemacht hat. Aber auch die ganz verbreitet an Hongkong-Movies, die Wuxia-Filme, das sind einfach, das ist der Hammer.
Da hast du es daheim geschaut, also, und hast es nachher gemacht probiert, oder?
Ja, ja, teilweise schon, ja.
Also ich habe erst gerade vor 2 Tagen ein Video gesehen, wo mit einem Ninjako, also mit, nicht nur mit einem Ninjako, das vorführst. Und mir natürlich als Bruce Lee-Film bin ich irgendwann mal in Begegnung gekommen. Ich liebe also mehr seine, vor allem seine philosophischen Hintergründe. Eben auch das Zusammenbringen von, ich rede immer von den verschiedenen Körpern, vom mentalen, emotionalen, physischen Körper, aber noch mehr. Und dann haben wir natürlich auch, sind wir Keller runter und haben Holz gesucht und Ketten und haben so einen Chaka gebaut, ohne irgendwelche Schuhe, haben wir probiert mit denen umzuschlagen. Es hat dann relativ schnell stark weh gemacht. Aber ja, genau, dann bist du so reingekommen und hast das natürlich gar nachher gemacht. Lieblingsfilm?
Oh, da könnte ich mich nicht entscheiden.
Nicht festlegen. Das
zu viele.
Ich bin auch ein starker, oder vor allem ein starker Musikliebhaber und finde es immer wieder spannend zu hören, mit welchem Song so die Kämpfer, die ist egal jetzt in welcher Sportart, ob das der Boxer sieht, Henry Maske, mag mich erinnern, sein Intro, natürlich im Wrestling, wir hören die Musik auch nach wie vor gerne, die Intros, die es gibt, Undertaker, legendäres Ding, The Rock oder John Cena, für mich jetzt eine gewisse Aussagekraft und das motiviert einen, wenn das Intro geil ist, das ist natürlich auch immer wieder Geschmackssache. Was war dein Intro gewesen? Oder hast du mehrere Intros gehabt in deiner Zeit, wo du
ja, ich hatte immer wieder etwas anderes gehabt. Am liebsten aber habe ich, das kennst du vielleicht sogar, The Game.
The Game.
Das ist von Motorhead. Das hat
ja, Triple H auch Triple H, ja, genau.
Okay. Einfach gefunden, es hat einen guten Drive und auch die Worte dahinter.
Ja.
Habe ich mir erhofft, dass es ein bisschen soll, vielleicht ein bisschen Angst machen mit dem Gegner.
Ja, also es gibt Aufnahmen. Ich weiß nicht, das ist von WrestleMania, wo Motorhead selber live spielt und The Game marschiert ein. Also The Game über Triple H. Das geht. Das beflügelt mich. Also ich spüre es gerade jetzt, wenn es mir leicht läuft. Ich hocke noch, ich sitze noch. Du hast eine Kampfschule in Schweiz namens Motu. Mittlerweile weiss ich, was das heisst. Master of the Universe. Ja. Martial Arts and Fitness. Was sagt der Name aus? Und wer darf bei dir dein Handwerk lernen?
Wir heissen heute Motu, eben Master of the Universe, weil ich finde, in der Kampfkunst soll es um das gehen. Das Universum meistern. Wie ein Handwerksmeister. Es geht darum, Meister von dir selber zu werden. Und Kampfkunst ist eines von diesen wenigen kompletten Systemen, wo man seinen ganzen Körper lernt meistern, von Kopf bis Fuß, in jeder Hinsicht, also von Kraft, Ausdauer, Koordination. Und auch die inneren Aspekte. Also man lernt Selbstkontrolle, man lernt sich fokussieren können, man lernt mit extremem Stress umgehen. Ich glaube, das ist in der Kampfkunst ausgeprägter als irgendwo sonst, weil in der Kampfkunst Kunden anderen probiert, sie wegzunehmen. Es ist auch eine riesige mentale Herausforderung, Krafttraining zu machen oder einen Marathon zu laufen. Aber wenn ich in einem Marathon nicht mehr so recht mag, mache ich halt langsamer. Wenn ich in einem Boxkampf langsamer mache, werde ich einfach geschlagen. Also es ist ein ganz anderer Stress. Es ist auch ein anderer Stress, als ob mir einer den Ball wegnimmt. Geschlagen werden oder gewürgt werden ist so ein anderer. Es geht einem sehr ab zur Substanz. Man lernt also sehr viel über die Meisterschaft über sich selber. Und Kampfkunst geht noch über den Menschen selber aus. Ich lehre ja zu einem gewissen Mass auch meine Umgebung meistern. Ich will auch Meister von mir selber werden durch Yoga. Aber wenn ein anderer Mensch kommt und mich probiert zu schlagen, dann kann ich nicht Einfluss nehmen auf ihn durch Yoga. Aber durch Kampfkunst schon. Ich kann die Umwelt daran hindern, mir Schaden zuzufügen mit Kampfkunst. Darum finde ich, die Kampfkunst ist das am weitesten entwickelte System zum Meisterschaft erlangen über das Universum, über das, was rum ist.
Sehr spannende Sicht. Eben, ich habe es eingängig gesagt, ja, Kampfkunst, ja, Schlägeln, ja, Gewalt, nicht geil, oder? So ganz kurz angebrochen. Und dabei steckt so viel mehr dahinter. Also hinter dem Yoga steckt ja auch nicht nur Beweglichkeitstraining, sondern auch viel mehr. Also die Schubladen, da langen der eine nicht. Wer kommt zu dir? Wer lernt das bei dir?
Wir haben von Kind bis schier zum Kreis nahezu alle. Und die meiste, also die grösste Gruppe momentan sind Kinder. Das sind also vor allem Erwachsene, Eltern, die sich wünschen, dass das Kind die Energie ausdrücken kann, vielleicht, wo es zu viel hat. Das ist der eine Teil. Mhm. Die Mühe haben, wie will ein Kind nicht, 6 Stunden am Tag einfach still hocken und zuhören. Da muss man etwas machen, dann kommen die zu mir. Die auch Mühe haben, vielleicht einfach immer nur ruhig sein, dann lernen sie vielleicht auch ein bisschen mehr über die Kontrolle über sich selber. Umgekehrt, die lernen müssen, aufstehen, sich durchsetzen. Ich bin immer noch überzeugt, dass das auf jeden Fall körperlich zu lernen, ist ein extrem wertvoller und effektiver Weg, um es nachher auch psychisch zu lernen. Es gibt Studien dazu. Wenn ich weiss, dass ich körperlich in der Lage bin, mich durchzusetzen, werde ich mich auch viel leichter verbal durchsetzen können. Ein Extrembeispiel ist, wenn sich die Leute im Auto viel sicherer fühlen, wenn sie halt von 2 Tonnen Stahl umgeben sind. Und man kann halt auch die 2 Tonnen Stahl haben, wenn man einfach sich wehren kann. Mhm. Und dann viel leichter kann sagen, nein, oder ja, oder ich will das. Ich denke, das sind die wichtigsten. Nachher viele auch halt Jugendliche, die gerade heute, junge Männer vor allem, haben heute in unserer Gesellschaft schier keinen Weg mehr, um die männliche Energie auszudrücken. Mhm. Es ist heute immer eine Überbetonung, finde ich, von dieser weiblichen Energie, von immer sanft, immer anpassen, es hat seinen Platz. Mhm. Aber das Männliche muss auch seinen Platz haben. Und es muss auch bereit sein, den Platz einzunehmen. Und bei uns darf das einnehmen. Man darf stark sein. Für mich war das zum Beispiel ein sehr prägender Moment, den ich zusammenfasse. In der Schule hat es immer geheißen, nein Peter, immer schlecht Peter. Und dann gehst du in die Kampfkunst und dann heisst es einfach einmal, gut Peter.
Nee.
Ja, und ich so, wow. Auf das Mal bist du einfach akzeptiert. Uh-huh. Und ich sehe das auch so häufig, Eltern bringen die Kinder und im Voraus warnen sie mich so, ui, nein, der kleine Timmy hat im Fall so schlimmes ADHS und er kann nie so und das ist einfach ein ganz normaler Bub. Hey. Und der eine ist so schüch und er ist ein ganz normales Mädchen, hey. der kann einfach ins Training kommen und mitmachen. Es können auch nicht alle Weltmeister sein und müssen auch nicht. Aber ich sehe, dass in dieser Kampfkunst so viel Breite an verschiedenen Leuten kann mitmachen und Spass haben. Das wirklich eben, gerade gestern ist wieder einer gekommen, der, glaube ich, 52 ist er.
Ja.
Will jetzt einfach Kampfkunst machen. Und die Frage immer, ja, kann ich nicht? So, ja, klar. Vielleicht wirst du nicht mehr Profi-Weltmeister. Wahrscheinlich nicht. Aber du hast noch, weißt, durchschnittlich über 30 Jahre OZ solltest du noch leben. Also, du kannst noch Schwarzgurt werden sogar. Mhm. Und noch viel mehr kannst du auch einfach Spass daran haben. Und vielleicht kannst du auch einst etwas machen, einfach ohne alles nur mit Leistungsdruck machen, sondern einfach nur ins Training kommen, um Spass zu haben an der Erforschung von dieser Kontrolle über deinen Körper und Geist.
Mhm. Ja, ich finde, du hast es vorhin angesprochen, also ein bisschen der therapeutische Hintergrund, ADHS oder ich kenne jetzt von meinem Arbeiten her auch, dass nur reden ist ein Bereich zu verstehen mit dem eben Mentalkörper, aber man dürfen oder soll dann auch wirklich physisch Körper kommen. Der Kanal, wo ja, unsere Emotionen zeigen sich auch in unserem physischen Körper und gerade die Geschichte, das Schaffen mit den Emotionen, weil das ist natürlich Kampfkunst Weltklasse. Ich überlege es mir das auch schon. Mhm. Das ist jetzt nicht erst, seit ich dich ins Auge gefasst habe, in jeden Podcast zu holen, sondern das Thema Emotionen ist ein Thema, das ich habe. Und wenn du überlegt, hey, darf es raus, in welcher Form darf es raus, natürlich nicht gegen jemanden gerichtet. Aber den Kanal, den habe ich noch nicht herausgefunden. Aktuell ist mir eher so, hey, komm mit Stille, komm mit Ruhe. Und vielleicht kann es eben gerade paradoxerweise auf die andere Seite gehen, hey, wo, das Zeug darf raus, das ist, sitzt da unten fest bei mir, in der Hüfte, das zeigt sich bei mir hier. Ja, dass es irgendwo, wo ich einen Kanal darf finden, dass es Platz bekommt.
Ich stimme da absolut zu. Ich bin ein grosser Fan von, ich weiß nicht, ob du kennst, die Arbeit von Alexander Loben, Bioenergetik. Mm-hmm. Es geht um, du hast vorhin Emotion angesprochen, das ist also eine Emotion, etwas, was einen bewegt. Etwas, was einen bewegt, innerlich, kann sehr gut körperlich ausgedrückt werden, Ich bin selber ADHSler, also ist die vorige Energie. Und zur Ruhe kommen geht für mich nie mit zudeckeln.
Mhm.
Sondern ich fühle mich häufig wirklich wie ein Dampfkochtopf.
Mhm.
Und ich brauche einfach ein Ventil. Dann bin ich ruhig, dann bin ich gelassen, dann bin ich ausgeglichen. Aber die Energie wird ihren Weg bahnen. Und besser durch ein kontrolliertes Ventil. Darum sogar auch, weil du es therapeutisch angesprochen hast, ich bin kein Therapeut, ich will mir das gar nicht anmassen. Ich glaube aber, wie in der Bioenergetik das häufig auch passiert wird, dass man gewisse emotionale Verspannungen, die jeder Mensch hat, manchmal gar nicht so fest muss ergründen und drinnen wühlen. Ich fühle mich dann manchmal auch in der Therapie nicht immer sehr wohl, sondern manchmal kann man es einfach kanalisieren und manifestieren. Und dann ist wie, hat der Grund die Härte verloren.
Weltklasse-Niveau ist bei uns kein Slogan, sondern täglich gelebte Trainingsrealität. Ein Zitat von dir auf eurer Homepage. Was hebt euch von anderen Schulen ab, wenn das der Fall ist? Oder was macht ihr vielleicht ein bisschen anders?
Das Offensichtlichste, was uns abhebt von anderen Schulen, ist sicher die extreme Erfahrung, die ich heute im Kampf gewünscht habe. Ich kann mir anmassen, einer der erfahrensten Kämpfer auf der Welt zu sein, mit über 2000 Siegen in so vielen verschiedenen Disziplinen. Ich denke aber, was uns viel mehr abhebt, ist der pädagogische Ansatz vom Kampfkunstunterricht. Heute immer noch viel Kampfkunst ist leider das, was du am Anfang beschrieben hast. Einer lernt einfach kämpfen und wenn er gut genug drin ist, bringt der andere zum Kämpfen. Und in meinen Augen ist das, ich will nicht lästern über andere, aber es ist ein furchtbarer Ansatz. Nur den Stoff zu können, qualifiziert nicht. Alle von uns haben Primarschulstoff gelehrt, beherrscht er locker, aber Primarschullehrer zu sein, ist ganz etwas anderes, als einfach 3x3 und 6x6. Und ich denke darum, was meine Schule abhebt, ist der Fokus auf die persönliche Entwicklung und die körperliche Entwicklung Hand in Hand haben. Die drei Säulen, dass man eine Kampfkunst lehrt, die dir als Kern immer die Selbstverteidigung ermöglichen soll, dich immer vorbereiten auf eine wie auch immer geartete Situation, wo du körperlich oder mental angegriffen wirst, wo dir zweitens soll die Möglichkeit geben zum Wettkampf, dich können messen und dich dieser Herausforderung stellen, basierend auf der Einstellung, dass es Kampfsport heisst, nicht Siegsport, dass du also deine Kämpferpflicht erfüllst, wenn du einfach kämpfst. Und drittens verbunden mit der bewussten Entwicklung von Geist und Körper.
Was braucht es für einen Titel Weltklasse zu bekommen? Du hast jetzt schon ganz vieles genannt. Also, natürlich geht es um Training, Mindset, Ernährung. Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, das war vielleicht ein Vorteil gewesen, dass du da irgendein Mosaiksteinchen gefunden hast, wo andere vielleicht noch nicht drauf gekommen sind oder erst später, wo dich zu deiner Seite geführt hat?
Im Wettkampfsinn, meinst du?
Im Wettkampfsinn.
Was braucht es zum Weltklasse werden als Wettkämpfer?
Genau.
Es ist eine Kombination von drei Elementen. Das eine ist, und dem darf man sich nie verschließen, es braucht die genetischen Voraussetzungen. Viele, die selber das erreicht haben, scheuchen sich davor, das zuzugeben, weil sie wollen, dass alle sich selber zuschreiben. Sie wollen das nach außen vermitteln von, ich habe es so schwierig gehabt, aber nur, weil ich so viel härter als die anderen trainiert habe, habe ich es geschafft. Und mir wird dann manchmal arrogant vorgeworfen und ich finde eben, es ist genau umgekehrt. Wie kann es einen wagen, von sich selber zu behaupten, er hat einfach nur so viel härter trainiert als alle anderen, wenn er in Wahrheit einfach etwas gefunden hat, wo er mega gut ist? Das ist das erste, Genetik. Es braucht den geeigneten Unterricht von der Kampfkunst selber, den technischen Aspekt. Das beinhaltet auch das Training. Es braucht die geeigneten Trainingspartner, die bereit sind, dir helfen, besser zu werden. Und es braucht das geeignete Coaching. Also es braucht einen, der dir Denkarbeit abnimmt. Nicht, weil du selber nicht in der Lage wärst, zu entscheiden, an welches Turnier du gehst, sondern wegen der Gleichzeitigkeit. Du kannst nicht an alles gleichzeitig denken, und auch im Kampf. Die häufigsten Sachen, die man von einem Coach hört, sind so einfache Sachen wie mach schneller oder mach langsamer. Du schnaufen. So simples Zeug, das wir alle wissen. Aber das unter einem extremen Wettkampfstress machen, das ist schwierig. Das sind die drei Sachen, die es braucht.
Ich habe einen Schwinger bei mir im Coaching und ich bin eher jemand, aktuell noch sehr strukturiert vorgeht, sehr aus dem Kopf nach, bin mich noch am Öffnen, dem Intuitiven. Und wie du jetzt gerade genannt hast, jemand, der dich coacht im Aussen, kann man, also gewisse Sachen kann man sicher vorbereiten, wenn man weiss, der Gegner hat mit DMT, also sag jetzt mal Schwingen oder der Ziehen so, oder hat der seinen Schwung, seinen Lieblingsschwung, dann kann man das natürlich irgendwo vorbereiten und weiss dann, okay, aus dem Kopf analysierend, jetzt kommt er dann, okay, jetzt muss ich mich anders verhalten. Und das ist ein Bereich, aber wie viel passiert wirklich intuitiv? Also wo dann die Züge kommen, die Würfe, und du denkst mir nachher, hey, wo ist das herkommen?
Also, kennst du das? Sicht aus dem Kämpfer.
Im Kampf finden. Also hast du dann einen Schlag in dem Sinn oder einen Wurf gemacht hast und gemerkt hast, hey, das ist jetzt einfach gerade aus dem Feld raus, also, weil es aus dem Universum, wenn man es wohl gar gelassen
hat. Idealerweise alles.
Intuitiv?
Alles. Der ganze Rest ist Vorbereitung.
Ja.
Du bereitest dich vor, und ich bin überzeugt, wenn du richtig darauf eingestellt bist, dann kommt es einfach. Wenn du noch musst im Kampf kognitiv Entscheidungen treffen, dann ist etwas schiefgelaufen. Weil du hast ja eine Verarbeitungsbreite. Du kannst eine bestimmte Menge an Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten. Und das solltest du im Kampf ausschließlich auf Sensorische können verwenden. Wenn du von dem musst einen Teil abzwacken zum Überlegen, dann bist du schon halb am Untergang geweiht. Also das sollte zu 100% in der Vorbereitung passiert sein, inklusive allen Eventualitäten und inklusive der Trigger, den der Coach dann setzen kann und ihnen dann sagen kann, nachher machst du in der zweiten Runde zum Beispiel das. Und dann, und ich beschreibe das gerne, ich habe meinem Coach so fest vertraut, dass ich das den Leuten immer so beschreibe. Ich stehe immer in einem zweiten Stock oben, und wenn der jetzt gesagt hätte, komm zum Fenster raus, ich werde zum Fenster raus kumpeln. Ich hinterfrage doch nicht, was der Coach sagt. Sonst habe ich eine falsche Verbindung. Wenn der sagt, stand auf, dann mache ich nicht eine Entscheidung. Ich stehe einfach auf. Und ich mache es so lange weiter, nicht so lange er sagt, weitermachen, sondern bis er sagt, aufhören.
Du hast jetzt mehrmals den Coach erwähnt. Hast du Vorbilder immer noch oder gehabt? Jetzt natürlich bezüglich der Kampfkunst, aber auch bezüglich zum allgemeinen Leben. Und was sind das für Menschen?
Ich habe sehr viele Vorbilder. Ich habe niemanden, wo ich sage, der ist in jeder Hinsicht vorbildlich. Niemanden, wo ich sage, ich will so sein wie der. Aber viele, wo ich sage, bestimmte Eigenschaften von dem Mensch. Für mich ist lustig, ich habe erst gerade über das ein Video gemacht. Mein erstes Vorbild ist immer mein Vater. Von dem, wo ich gelernt habe, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Die Verbindung von, weißt du, gross und stark sein, auch Muskeln haben. Mein Vater ist ein sehr muskulöser, haariger Mann, weißt du, so ein richtiges Urbild mit so riesen Pranken. Und diese Pranken sind so weich und warm.
Ja, ja.
Weißt du, wo dich dann kann ich in den Arm nehmen dann, und dann bist du wieder so ein kleines Baby. Und die Verbindung von dieser extremen Kraft mit dieser extremen Liebe und Wärme, mit dieser Eleganz, mit dieser sehr handwerklichen, ursprünglich männlichen Sache und dann dennoch sehr belesenen Mensch, der sehr viel weiss, sehr gebildet mhm. ist. Ich denke, das ist das wichtigste Vorbild in meinem Leben, der Mensch, der auch mir also beigebracht hat, die Sachen zu verbinden, die viele als Gegensätze empfinden, die eigentlich sich gegenseitig komplementieren, ergänzen. Als Christ sind natürlich auch sehr viele Menschen aus den Bibelvorbildern von mir, mhm. allen vor allem Jesus selber. Mhm. Ein mutiger, starker Mann, der auch gegen Autoritäten aufgestanden ist. Ich bin kein Freund von dieser modernen Weichgewaschenen, so, er ist das ganze Leben. Nein, er sagt den Leuten auch, hey, ihr seid Schlangenbrot, mhm. wascht euch selber innen. Und wo so ansteht, Petrus natürlich auch, König David, der sehr mutiger war. Und in viel modernerer Zeit Menschen wie der Bruce Lee, mhm. der eine extreme Kontrolle von seinem Körper erreicht hat und durch seine Arbeit Millionen von Menschen inspiriert hat und ihr Leben verbessert hat, Hoffnung gegeben hat, Kraft gegeben hat. Eine unglaubliche Leistung. Und Shigeru Kano, der Judo begründet hat und damit auch Millionen von Leben verbessert hat. Mhm. Das sind für mich richtige Vorbilder. Viel kleiner dann wieder Leute, die weißt du, einfach gewisse Technik oder Strategien sehr gut können, wo ich finde, so, wow, ich würde gerne so gut Low-Kick können wie der mhm. Mr. House oder mhm. so gut den Haken wie der Mike Tyson. Aber ich denke, die wirklichen Vorbilder sind für mich die, die mir sagen, so verhaltest du dich.
Ich finde es ganz schön, jetzt die Aussagen, die das Ganze für mich so umschliessen und sagen, die Absicht, warum du Kampfkunst machst, ist zu helfen, zu dienen. Mhm. Zu dem kommen wir noch sicher auch, wenn wir dann ein bisschen in den zweiten Bereich von deiner Person eintauchen. Was war die heftigste Verletzung, die du bisher im Ring
hatte? Sehr schön definiert. Ich tue es nämlich immer, wenn mich jemand fragt nach der heftigsten Verletzung, betonen, dass die heftigsten Verletzungen immer im Herzen sind. Aber es ist schon gefragt im Ring. Und jetzt wollte ich nicht ausweichen oder einen billigen Ausgang nehmen und sagen, in einer schlimmen Niederlage, wo ich einfach nachher so traurig war. Ich habe mir einmal Kreuzband und Meniskus gerissen im Ringen.
Okay.
Ja.
Operiert?
Ja. Ich habe ein Spenderkreuzband bekommen sogar.
Ja.
Ja.
Okay. Hast du gemerkt, jetzt. Also hast du es gehört nicht mehr?
Ja, ja, vor allem gespürt. Ich habe nur einen Schritt gemacht.
Also nicht einmal mit gegnerischer Einwirkung, sondern wahrscheinlich.
Wir waren so am Ringen, gewesen, ja. Am Schieben. Mhm. Und ich laufe mit dem linken Fuß retour und einfach back. Ja. Knie einfach nach hinten wegklappt. Bumm. Gott fertig.
Hast du im Nachhinein, also wenn du das ein bisschen analysiert hast, wenn du ein bisschen in die Vogelperspektive mhm. gegangen bist, hast du dann auch erkannt, warum allenfalls das gerissen ist? Also nicht nur der Akt an sich, sondern vielleicht bist du noch auf eine andere Deutung gekommen, warum dann zwar genau dann Meniskus und Kreuzband nicht gegeben haben?
Ich denke, es war überlastet gewesen. Vor allem auch, ich habe das Gefühl, ich höre deinen Worten, etwas, was ich auch sehr häufig das Gefühl habe, dass viele Verletzungen scheine zwar im Moment zu passieren, aber man hat sie innerlich vorbereitet. Das Kreuzband reisst nicht einfach so. Oder starke, junge Kämpfer. Und es ist ja nicht eben jemand gekommen und hat mir voll auf mein Bein getrampelt. Mhm. Ich habe einen Schritt gemacht und das hat gelassen. Und ich musste mich auch viel analysieren. Und ich bin da immer noch nicht fertig. Ich denke, es ist der innere Widerspruch in mir zwischen, ich möchte so gerne kämpfen und Kämpfer sein, ich genieße das unglaublich fest, können die Erfolge haben, aber es steht zu einem gewissen Mass in direktem Widerspruch zu der Aufgabe, die ich habe, vom Unterrichten von Menschen und vom Inspirieren von Menschen. Mhm. Ich kann nicht Vollgas trainieren wie ein Profi-Wettkämpfer und meine anderen Aufgaben wahrnehmen.
Mhm. Ja, das kann ich also bestätigen. Du hast es schön beschrieben, darum habe ich auch unbedingt nachgehackt. Vielleicht auch eine Botschaft für alle, die zuhören. Ich kenne es jetzt mehr aus dem Sport, im Fußball, Klassiker. Mhm. Der Captain, den ich aktuell betreue, im FC Bad, hat das Kreuzband gerissen. Bei einer Aktion, wo ich gegen eine Einwirkung nach einem Sprung als Kopfballduell gelandet, zack, und dann im Nachhinein haben wir gemerkt, okay, es war mega viel los gewesen bei ihm. Man war nur unterwegs gewesen. Regenerationszeit, die fehlt, mhm. irgendwo aus dem therapeutischen, physio-osteopathischen Bereich sind dann das Becken, wo meistens irgendwo nicht so sauber steht, mehr Spannung drin, die Blutung wird schlechter in der Region und dann lässt es halt dort, was dem the weakest link, sagt man auch, dort lässt es dann. Und das finde ich schon immer spannend, auch den Leuten zu sagen, hey, was ist denn sonst noch gelaufen im Leben in diesem Zeitpunkt? Probieren, so ein bisschen die Türchen zu öffnen, dass man es eben ein bisschen holistisch auch anschaut. Holistisch, passt gut. Ich weiss von dir, dass du sehr gläubig bist. Woher kommt der Glaube und was bedeutet Glaube für dich?
Ich hatte das Glück gehabt, schon sehr religiös aufzuwachsen. Ich habe früher diese Geschichten auch gelernt. Ich durfte die Bibel lesen, durfte in die Kirche gehen, die Sachen lernen. Viel darüber zu lernen auch, was uns das alles will sagen. Aber ich habe vorher schon gesagt, bei Vorbildern. Die ganzen vorbildlichen Leute in der Bibel, die die extreme mentale Stärke und Mut demonstrieren, das steht für mich auch für die Bereitschaft, sich an höhere Ziele unterzuordnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heisst. Es gibt so Stufen, auf was du deine Entscheidungen basierst. So ein kleines Kind macht ein ganzes kleines. Macht einfach, was auch immer es gerade Lust drauf hat. Das Baby ist nicht empfänglich für Strafe. Und ein bisschen grösser ist dann das, wo ein Verhalten steuert, die erste Stufe. Belohnung und Bestrafung. Viele Menschen bleiben sogar für immer auf dieser Stufe. Sie haben nichts anderes als Belohnung und Bestrafung. Dann entwickelt man sich aber weiter und schaut auf, ich will insgesamt als Good Girl oder Bad Girl wahrgenommen werden oder Good Boy, Bad Boy wahrgenommen werden. Das ist auch bei vielen. Sie machen die Sachen basierend auf der Wahrnehmung. Dann, wenn du nicht belohnt oder bestraft wirst, dann auf dem noch etwas drüber stehend der Gesellschaftsvertrag. Also man tut sich an dem, was erlaubt und verboten ist, orientieren. Auch ob die anderen das sehen oder nicht. Aber nur darüber stehend wäre die Orientierung an dem, was einfach das Richtige und das Falsche ist. Zum Beispiel auch in einer Gesellschaft, wo Sklaverei erlaubt ist, keine Sklaven halten. Weil man weiss, dass es nicht richtig ist. Weil man sich anderen gegenüber, so wie Jesus gesagt hat, so soll verhalten, wie man wette, dass sie sich einem selber gegenüber verhalten. Also ich habe sehr viel nicht nur moralische, philosophische, mentale Inspiration aus dem gezogen. Das bedeutet für mich extrem viel, auch den Halt. Ich habe extrem viel nachgedacht, halt auch. Ich war halt sehr viel allein gewesen als Kind.
Bist du ein Einzelkind, oder?
Nein, wir sind vier Geschwister.
Vier?
Wow. Sind vier. Aber es ist halt auch eine Stunde Weg zum Laufen bis in die Schule. Ja. Also nach der Schule dann noch zu Kollegen gehen, ist meistens ist keine Option. Du kommst heim, machst etwas. Und ich war halt meistens einfach auch für mich gewesen. Ich lese ein Buch lesen. Und ich habe fest immer danach gestrebt, weißt, die Sachen zu verbinden. Wie funktioniert das Universum und die Welt, das ist für mich ein wichtiges Thema. Darum eben auch die Kontrolle von Geist und Körper. Ich will einfach verstehen, mich und die anderen. Und in der Religion lernt man sehr viel über das, wie funktioniere ich, wie funktionieren die anderen. Wie ist die Verbindung von dem, was wir messen und wahrnehmen können, und dem, was sich uns entzieht, aber wir instinktiv spüren, dass etwas rum ist.
Was, wenn wir nochmal auf den Ring zurückkommen, was gibt dir, oder was hat dir die Glaube geholfen in deinem Ring? Also gibt's vielleicht dann Situationen, wo du in dich gegangen bist und dann ja, eine Art etwas rezitiert hast oder so aus der Bibel oder wie auch immer, wo du gemerkt hast, hey, das ist so wirklich ein Anker für mich. Heutzutage schafft man viel mit Affirmationen, Mantras etc.
Ich denke auch hier vor allem in der Vorbereitung.
Ja, also,
als gläubiger Mensch bin ich mir völlig bewusst und erinnere mich häufig daran, dass mein Leben wird eines Tages enden und bin bereit dazu, das auch hinzunehmen. Und ich denke, einer der grossen Wettkampfvorteile, den ich gegenüber anderen hatte, ist die bewusste und absolute Bereitschaft, hier und jetzt zu sterben.
Die Hingabe, genau. Völlige Hingabe.
Einfach gefunden, hey, ich kämpfe jetzt. Wenn ich ganz ehrlich bin, auch die Bereitschaft, dass vielleicht der andere nicht mehr heimgeht. Der Wille darum, dass er heimgehen soll, aber auch, dass ich ganz sicher nicht wird aufgeben, egal was passiert.
Wie hast du das trainiert? Kann man das trainieren? Oder ist das auch mehr durch meine Genetik, ja, jetzt angesprochen, physisch, aber mit einer gewissen...
Ein Teil ist sicher auch durch Umstände, aber ich habe viel auch... Ich habe mich sehr früh auch schon mit gewissen meditativen Übungen beschäftigt und eine einfache kontemplative Übung, die von den Wüstenvätern stammt, also von den ganz ursprünglichen Mönchen. Es gibt ein paar geniale Methoden zur Geisteskontrolle. Und eine Übung ist, anliegen und dir vorstellen, du wärst bereits tot. Dich richtig dem hingeben, du bist tot, du hast keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Die Finger hören auf, bewegen, Zehen, alles. Du bist jetzt einfach tot. Und dann der Zustand, das Gefühl in dir aufnehmen. Und es ist gar nicht so schlimm, da findet man sich damit ab.
Ja, ich habe mit der vorherigen, mit der letzten Partnerin, Gesprächspartnerin, haben wir auch kurz über das geredet, oder? Dass die Angst vor dem Tod meistens die Angst vor dem Licht ist, oder? Das ist auch so ein bisschen das Paradox. Mhm. Da tauchen wir jetzt nicht ein. Ich habe noch eine grössere Frage. Für dich bereit. Wer oder was ist Gott für dich?
Gott entzieht sich meinem Verständnis. Es entzieht sich meiner Überzeugung nach vollständig am menschlichen Intellekt. Schon rein durch die Logik. Es ist unmöglich, etwas zu beschreiben, das komplexer ist als mir selber. Ich kann nicht in einem 1 GB grossen USB-Stick 2 GB Daten speichern, blöd gesagt. Also ich kann, oder nur schon ganz einfach, ein 6-jähriges Kind kann mich nicht verstehen. Mhm. Ich kann meine Söhne fragen, wie sie mich empfinden. Und das ist schön und es wird ein Teil sein von der Wahrheit. Und es wird niemals die ganze Wahrheit können sein. Also kann ich auch meine Empfindung von Gott nur so wie ein Baby Mutter oder Vater war nicht können sagen. Dass Gott ein Bewusstsein, eine Intelligenz, eine Wesenheit, das sind, wissen wir nicht, oder? Ja. Was sind schon unsere menschlichen Worte?
Genau,
oder? Ja, da hoppert es schon. Da stossen schnell wir an die Grenzen der Möglichkeit, auch von unserer menschlichen Sprache, aber zumindest etwas, wo Verständnis, Intelligenz, Macht hat, wo sich vollständig den Grenzen von unserer Vorstellung entzieht. Wo ich davon überzeugt bin, dass die Intelligenz das ganze Universum gemacht hat und wo wir der Max Planck eigentlich sagt, dass er glaubt, dass die grundlegendste Einheit vom Universum Information ist an und für sich und wie dann auch genau parallel dazu in der Bibel steht, am Anfang des Johannesevangeliums, dass am Anfang das Wort war, der Logos, also die Informationseinheit, nicht das Wort, der Ton, auch nicht die Buchstaben vom Wort. Die Essenz vom Wort, der Logos selber. Etwas, wo mit der grossen Liebe von einem Vater das Ganze gemacht hat und uns hier angesetzt hat. Mit Prozessen und Vorgängen, die sich auch unserem Verständnis entziehen. Ich bin ein grosser Fan von der Wissenschaft. Ich glaube nicht, Gott hat den Finger geschnipst. Ich glaube, wenn Gott sagt, ich habe euch gemacht, wenn ich sage, ich habe eine Pizza gemacht, denkt auch niemand, ich habe mit dem Finger geschnipst. Jeder weiß, es war ein Prozess gewesen, bis die Pizza da war. Ich glaube auch so, das ist, was hinter all dem steckt. Mhm. Und warum? Wer bin ich schon zum Denken, das können wir wissen?
Kennst du die Büchergespräche mit Gott von Neil Donald Walsh?
Das sagt mir etwas, ja. Das habe ich vielleicht einst gelesen. Ich glaube, ja, mal.
Die finde ich sehr spannend. Also der Führer, ja, das ist der Neil Donald Walsh, ein Amerikaner. Von seiner, ja, was ihm wirklich schlecht ging, ist, glaube ich, obdachlos. Und dann irgendwann hat er gefunden, jetzt schreibe ich einfach Gott einmal einen Brief. Mhm. Oder stelle Fragen, nicht auf eine Frage stellen. Und dann jetzt durch ihn auf eine Antwort. Und er hat einfach aufgeschrieben, was gekommen ist. Und dann ist das wie ein Interview mit Gott. Und so hat er die Bücher geschrieben. Ich finde es mega inspirierend. Ganz coole Bücher. Wo ja ein bisschen Sachen aussagen, was du jetzt gesagt hast. Und wo man dann auch vielleicht einen anderen Blick kann bekommen, was ist Gott. Klar, wir sind geprägt von der Religion. Da gibt es verschiedene Religionen. Die sehen Gott wieder anders. Dann sind wir wieder so eher bei dem weißen Mann mit dem weißen Bart. Oder wenn man so Gott manifestiert, dann glaube ich, sind wir nicht auf dem richtigen Weg, muss jeder für sich herausfinden. Wenn du etwas manifestierst, eine Vision, einen Wunsch, ein Ziel, einen Traum, gerade jetzt, ich meine, du hast ganz viele Kämpfe gehabt, Turnier, wenn du so Sachen in deinem Herzen trägst, was hast du gewisse Tools gehabt, und gesagt hast, hey, ich gehe dann so und so vor, damit ich möglichst weit komme oder möglichst näher an dieser Vision?
Natürlich. Ich probiere mir zu überlegen, was ich will. Ich probiere auch gerne zu analysieren, warum und inwiefern ich das will, was der zugrunde liegende Wunsch ist, was die Auslöser sind davon. Wenn ich mich dann entscheide, das Ziel zu verwirklichen, zu erreichen, dann überlege ich mir, was es dazu braucht, welche Massnahmen ich muss ergreifen. Und dann denke ich mir so, und jetzt gebe ich mein Bestes.
Wir haben jetzt viel vom Kampf geredet. Wir könnten jetzt fragen, hast du ein Beispiel anhand von der Kampfkunst? Aber ich könnte jetzt auch fragen, hast du ein Beispiel anhand vom Vater sein? Du kannst es selber auswählen. Weißt du, wo du sagst, hey, schau, im Ring ist es so gewesen, dann logisch, machst du Trainingsplanung, hast einen Coach, etc. Aber gibt es noch so ein bisschen, wie auch vor der Tag, probiere ich immer so ein bisschen Musiksteine rauszukitzeln aus meinen Gästen, wo dann vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden, ah, urgeil, das könnt ihr auch mal ausprobieren. Natürlich jeder für sich wieder eigen. Gibt es etwas, so, könntest du so nennen? Also, du hast vorhin von Meditation geredet. Ich arbeite jetzt gerne mit Meditation, wenn ich so ein bisschen in meine Visionen eintauchen, mit Bildern, mit probieren, das Gefühl dazu zu kreieren. So ein bisschen wie es Jody Spencer macht. Gibt es da so eine Methode, Methodik, Technik, die du gerne machst?
Um schneller auf mein Ziel kommen? Oder zum
ja,
Ziel
schneller, ja, genau.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir die Abläufe nie exakt aufgeschrieben. Wenn ich über die Ziele nachdenke, schaffe ich sehr viel mit Visualisierungen, das stimmt. Für mich der wichtigste Wahrnehmungskanal ist kinästhetisch. Das heisst also, ich stelle mir extrem häufig das Gefühl vor, wie sich es anfühlt, das erreicht zu haben. Ich glaube aber eben, ich als kinästhetischer Mensch glaube das, dass es allen Menschen letztendlich darum geht, wie fühlt es sich dann an. Die Entscheidungen aber, was ich mache, sind extrem rational. Einer der Tricks ist wirklich, wie Einstein jetzt so schön gesagt, eines der grundlegenden Mittel für Erfolg ist die Bereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen. Und dann, falls nötig, alles zu verwerfen und wieder alles auf eine Karte zu setzen. Und dann mache ich eigentlich die Entscheidung, so gut wie ich kann. Und dann mache ich es. Und dann tue ich mich auch schon im Voraus, das ist für mich sehr ein wichtiges Tool, im Voraus dazu entscheiden, mir bewusst zu machen, dass ich jetzt wirklich basierend auf allen mir verfügbaren Informationen die bestmögliche Entscheidung getroffen habe, die ich können treffen konnte. Dass ich dann, wenn ich im Nachhinein mir sage, oh, ich hätte sollen, dass ich dann mir sagen kann, nein, Peter, du hast damals die Information nicht gehabt, du hast nicht können, dich anders entscheiden. Du kannst dich jetzt wieder neu entscheiden.
Willst du dich als Visionär bezeichnen?
Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, der Titel steht viel grösseren Menschen zu, als ich es bin.
Okay, dann breche ich es ein bisschen runter. Wenn du mit Bildern schaffst, wirst du dann nicht. Also, Gott, eben, Definition von Visionär in dem Sinn. Hast du eine Definition davon? Was ist vielleicht ein Visionär?
Ich glaube,
oder Visionärin,
Entschuldigung. In meiner Definition ist ein Visionär jemand, der bahnbrechende Visionen hat über weltbewegende. Ich verbinde das schon auch mit einer gewissen Wertigkeit und Stufe, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Ja. Darum glaube ich, dass mir so ein Titel, wenn ich es eben nenne, es ist, in meiner Welt ist es ein Titel, der mir nicht zusteht. Ich bin bestimmt ein Mensch, der Visionen hat und will grosse Sachen in der Welt auch bewegen, vergleichsweise grosse. Ja, aber ja, ich sehe mich nicht so.
Welche Visionen leben noch in dir, die du gerne in die Welt raustragen möchtest?
Ich will der grösste Kampfkünstler aller Zeiten werden. Ich will die Kampfkunstwelt auf eine Art und Weise revolutionieren, wie es nicht da war. Und eine völlig nie gesehene Art von integrativer Kampfkunst erschaffen, wo so wie Bruce Lee wird Millionen von Menschen zu einem besseren Leben verhelfen.
Bin ich sehr gespannt. Geil. Also geil, eben, das ist jetzt das, was der andere nicht sagen, der Argon durch den Sack. Nein, wo ich das am Schluss noch gesehen im Podcast. Oder? Und ich finde eigentlich, nein, ist geil. Da kommt eine gewisse Kraft, Energie führen, die einem eben kann beflügeln kann. Oder? Ohne, dass ich dich jetzt auf ein Podest aufhebe oder bewundere in dem Sinn, ja, aber nicht auf ein Podest heben, wo mir Kraft gibt, oder? Mich inspiriert, das hat eben viel mit meinem Wesen zu tun und ein anderer, oder der hat dann wie, genau, der geht, der triggert das und findet so, ja, hupet es dem, Grössenwahn, wie auch immer. Ich kann dich nur unterstützen, also unbedingt weitermachen, wenn ich sehe, was da kommt, auch jetzt in dem Gespräch, finde das sehr inspirierend, cool, Peter, und drückt den Daumen, dass du das mal wirst, und dann kann ich mal sagen, hä, habt ihr gesehen, in dem Podcast, dann zumal in der vierten Folge ist er da gewesen, wenn der Bruce Lee schon nicht mehr da ist. Zu ihm komme ich nochmal zurück, eingängig auch sein Zitat bei Water, My Friend, wo ich auch im Trailer beschrieben habe. Wie hat er dich noch inspiriert in deiner Arbeit?
Bruce Lee hat mich, wie schon gesagt, sehr mannigfaltig inspiriert. Das Offensichtlichste ist das Erlangen körperlicher Stärke. Später aber dann immer mehr auch die mentale Stärke. Er hat selber auch Philosophie studiert zum Beispiel. Und nur später, als ich mehr in seine Lehrposition gekommen bin, durch seine Arbeit als Lehrer, wenn er Millionen inspiriert hat. Und jetzt, noch etwas später, und ich hoffe, mir wird das verzeiht, als ein Genie in Sachen Marketing, wo hat können sich selber so extrem vermarkten, dass seine Nachricht dann Millionenleben verbessert hat. Andere Kampfkunstmeister hocken immer in ihren Hütten rein, aus Angst schlecht wahrgenommen zu werden. Und Bruce Lee hat sich völlig exposed und damit alles erreicht.
In einer kurzen Zeit, ja, ist eindrücklich.
Ja.
Ja. Ein Zitat zum Schluss, das dich inspiriert und warum?
Im Moment denke ich sehr viel an das Zitat, das bei meiner Hochzeit mein Bibelvers war. Sehet die Vögel. Sie sehen nicht und ernten nicht. Und dennoch haben sie immer genug zu essen. Sehet die Lilien. Sie wachsen wie Gras. Heute sind sie da, morgen werden sie gefressen von Kühen. Und dennoch sind sie schöner als Salomo in all seiner Pracht. Mich inspiriert das, zum jeden Tag einfach mein Bestes geben, was ich kann, so wie ich hier angestellt worden bin, darauf vertrauen, dass ich genug bin, auch wenn ich nur ein Gras auf dem Feld bin. Und der ganze Rest ist nicht mehr überlassen.
Starke Worte zum Schluss. Der Flow im Podcast findet ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcasts, Spotify etc. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Dann bin ich mega dankbar für 5 Sterne in der Bewertung. Spass beiseite. Die Runde ist also inakzeptabel. Und wenn es keine 5 Sterne gibt, dann geben wir sehr gerne auch ein Feedback. Mehr über den Peter und seine Künste findet ihr auf petermittler.ch. Er ist sehr aktiv auf YouTube, auf TikTok, haben wir schon gehört, auf Insta, Facebook. An dieser Stelle, Peter, danke, danke vielmals. Bist du da gewesen, du Fels?
Danke für die Möglichkeit.
Und hast deine Künste, Visionen mit uns geteilt. Willst du noch etwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Einfach auch jeden Tag das Beste geben, was man kann. Und darauf vertrauen, dass man selber genug ist.
Danke, Peter. Wir kommen zum traditionellen Schluss. Flow in me and
flow in you.